Deutschlandfunk Interview.
Es waren klare Botschaften, die am Wochenende vom Corona-Expertenrat kamen. Es ging nicht um Anti-Corona-Beschränkungen, es ging nicht um die Teststrategie, sondern es ging um die Kommunikation in der Pandemie. Da mahnen die Fachleute eine Verbesserung an. Sie sprechen von, so wörtlich, einem Mangel an Übereinstimmung von verfügbaren Informationen, von einer Verunsicherung der Bevölkerung, die eine Angriffsfläche für Falsch- und Desinformation biete. Der nicht zu überhörende Subtext: aktuell ist da viel Luft nach oben. Wer muss da jetzt was besser machen und wie? Darüber können wir in den kommenden Minuten sprechen. Am Telefon ist Professorin Kaya Timm, Medienwissenschaftlerin der Universität Bonn, hat immer wieder publiziert über Falschinformationen im Netz und auch die Kommunikation in der Pandemie ganz genau im Blick. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Kommunikationsversäumnisse?
Also zunächst erstmal muss man immer konstatieren, dass Corona natürlich eine Herausforderung ist für alle Beteiligten. Ob das die Politik ist, die Wissenschaft, die ja auch eine wichtige Rolle spielt, oder den Journalismus. Also ich glaube, das sind große Aufgaben. Aber man kann sicher sagen, die Luft nach oben ist eine gute Beschreibung. Denn vielleicht ist mal drei Punkte. Erstens mal gibt es einfach zu viele Akteure. Nehmen Sie 16 Bundesländer, nehmen Sie die dortigen Regierungsparteien, die Opposition, dann haben Sie schon eine Vielstimmigkeit. Und nehmen Sie dann Menschen, die in zwei Bundesländern leben, arbeiten, vielleicht sozusagen über Grenzen fahren. Schon allein das ist wirklich eine große Herausforderung für diejenigen, die das betrifft. Der zweite Punkt ist, wir haben Komplexität auch auf der sprachlichen Ebene. Ich glaube, wir alle haben eine Art neues Wörterbuch uns angelegt mit all den verschiedenen Begriffen, die wir brauchen. Auch da hätte man sich deutschere Klarheit gewünscht. Zum Beispiel Zahlen von Hospitalisierungsraten. Ganz ehrlich, fragen wir Menschen, verstehen sie das? Habe ich Bedenken. Und das dritte vielleicht noch ist die unterschiedliche Informationsgewinnung. Wir haben Menschen, die viel im Netz unterwegs sind, nicht nur zum Guten, wie wir wissen, aber wir haben eben auch die Traditionsmedien und da gibt es auch durchaus einen Missklang an Informationen.
Würde ich gerne mit Ihnen nach und nach abarbeiten, aber wenn Sie sagen, dieses Thema mit den Zahlen und den Inzidenzen und den Parametern, kommt ein Diskurs, der sich um eine jetzt ja auch wirklich im Kern naturwissenschaftliche Fragestellung dreht, kommt der ohne Zahlen aus?
Der kommt bestimmt nicht ohne Zahlen aus, aber Zahlen sind ja deutbar, wie wir jetzt sehen. Oder nehmen Sie zum Beispiel die Frage, ab wann ist eine Inzidenz denn bedrohlich? Wir alle leben ja seit 2 Jahren mit diesen verschiedenen Zahlenniveaus. Vor letztem Jahr hätten wir noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dramatische Botschaften gesandt bei den Zahlen, die wir heute haben. Jetzt reden wir über Lockerungen, nicht nur in Fußballstadien, sondern auch in der Gastronomie. Und natürlich das Problem ist, wir sind ja nicht nur in Deutschland zu Hause, sondern wir hören Nachrichten aus allen Ländern. Schauen Sie nach Dänemark, die Nachrichten von gestern, sehr hohe Inzidenzen, vollständige Lockerung. Da fragen sich die Menschen natürlich in Deutschland, haben wir andere Zahlen? Bedeuten die was anderes? Da braucht es einfach mehr Klarheit.
Aber fragen sich die Menschen das wirklich, ist das nicht auch Teil dieser Debatte und auch dieser Komplexität, dass immer wieder nachjustiert wird, dass Standpunkte geändert werden, dass auch gesagt wird, warum jetzt dieser Standpunkt ein anderer ist? Ein ganz wichtiges und großes Thema war da jetzt sicherlich auch die Impfpflicht, die ja erst abgelehnt wurde und ausgeschlossen. Und da haben wir jetzt diesen Plot-Twist gesehen zum Ende des Jahres. Und jetzt gibt es eben viele prominente Stimmen, den Bundeskanzler, den Gesundheitsminister, die genau diese Impfpflicht jetzt fordern. Erklärt mit einer anderen Lage. Würden Sie sagen, das ist dann nicht gut genug erklärt? Oder ist eine so widersprüchliche Message dann auch gar nicht besser zu erklären?
Also ich denke, man könnte schon besser erklären. Denn natürlich auf der einen Seite haben wir in der Wissenschaft ganz andere Erfahrungen mit, ich sage jetzt mal, Ergebnissen. Gerade insbesondere in der Medizin, in einer innovativen Forschungslage wie zu Corona, ändern sich Ergebnisse, ändern sich auch Perspektiven. Und das ist etwas, was sich am Anfang ja schwer kommuniziert hat. Ist auch schwer zu verstehen, wenn man denkt, es gibt Entscheidungen, die treffe ich auf bestimmten Ergebnisbasen und diese Ergebnisbasen ändern sich dann 4 Wochen später. Da hatten wir ja auch in der Wissenschaftskommunikation wirklich eine große Herausforderung. Dazu haben wir gerade in Bonn ein Projekt und schauen uns eben an, wie das im Digitalen insbesondere kommuniziert wurde. Da sehen wir insbesondere ein großes Vertrauen in die Medien, das ja auch positive Zahlen. Viele Menschen haben insbesondere in öffentlich-rechtlichen Medien, wie auch dem Deutschlandfunk, hohes Vertrauen entgegengebracht. Also man hätte dieses Vertrauen nutzen können, aus Sicht der Politik. Und ich glaube, dass schon früher und klarer kommunizieren können, wenn auch natürlich immer mit der großen Frage, ist diese Impfpflicht nötig oder nicht? Aber die Debatte haben wir jetzt ja auch.
Ja, wobei da natürlich anklingt, so ein bisschen gemeinsame Sache machen, was die Medien ja gerade nicht wollen und nicht können. Wenn Sie sagen, das Vertrauen nutzen.
Ja, aber das Vertrauen nutzen bedeutet ja, wir haben Zahlen, die Kollegen in Mainz zum Beispiel machen sehr gute Umfragen, sehr gute Datenhebungen zum Vertrauen in Medien. Und das war ja durchaus erfreulich, dass man gesehen hat, dass Menschen Informationen brauchen, dass sie nicht nur im Netz suchen, wo sie vielfältig falsche und auch wirklich verdrehte Informationen finden, sondern dass sie den öffentlich-rechtlichen Medien vertrauen. Und hier hätte man, glaube ich, die Debatte um die Impfpflicht vielleicht offener und noch reflektierter führen können und auch vor allen Dingen früher.
Was ist mit den Kanälen, die die Regierenden inzwischen haben, Social Media? Da können sie sich ja äußern, ihre Standpunkte in die Welt bringen, ohne diese klassische Gatekeeper-Rolle der Journalistinnen und Journalisten sozusagen überwinden zu müssen. Kommen diese Botschaften an?
Ja, die kommen an. Und da wäre auch noch ein, ich sage jetzt mal aus der Medienwissenschaft heraus, vielleicht ein Rat, wenn man so etwas geben darf überhaupt, das noch mehr zu nutzen. Wir haben eine Studie zum Thema Covid-Berichterstattung auf Instagram. Instagram ist eine junge Plattform, aber sie ist hochgradig vernetzt und sie bietet eben auch die Möglichkeit, dort vertiefte Informationen, auch mit Bildmaterial, Debatten anzustoßen. Und das wird gemacht. Und das wird auch übrigens von der Politik gemacht und auch von den journalistischen Traditionsmedien. Also schauen Sie auf Heute, Tagesschau, Deutschlandfunk, alle sind dort präsent. Wir haben mit Funk ein, wie ich finde, herausragendes Format für die jüngere Generation, aber nicht nur. Und hier finden wir wirklich sehr großes Vertrauen, interessante Diskurse. Und da könnten wir uns durchaus mehr vorstellen.
Aber die Menschen, von denen jetzt immer gesagt wird, die sind verloren für die Qualitätsmedien, die sich vielleicht über Telegram-Kanäle informieren. Würden die wechseln auf einen Telegram-Kanal, den das Bundesgesundheitsministerium betreibt?
Da bin ich jetzt zurückhaltend, denn ich glaube, die auf Telegram sich organisieren, haben ganz andere Interessen. Ob die dort überhaupt nach Informationen suchen würden, weiß ich nicht. Aber probieren darf man ehrlich gesagt alles. Und ich glaube, es ist kein Versuch zu schade, diese Menschen zu erreichen. Und ich glaube auch nicht verloren. Das klingt wirklich sehr dystopisch, schon fast sehr pessimistisch. Also ich denke, dass wir viele kommunikative Anstrengungen noch tun könnten. Es gibt auf jeden Fall Luft nach oben. Und ich glaube, man sollte alle Kanäle nutzen, wobei natürlich Telegram unter der Perspektive von Hetze und Aufruhr sozusagen eine wirklich sehr problematische Rolle spielt. Da braucht es auch durchaus politische Interventionen, die ja auch versucht werden gerade.
Ich würde gerne jetzt die kurze Zeit, die wir haben, noch nutzen, einmal noch auf die Gratwanderung auch der Medien zu schauen. Eine gute Minute haben wir noch Zeit. Was schreiben Sie uns ins Stammbuch, ohne dass wir über einzelne Medien vielleicht sprechen? Was ist dort nicht gut gelaufen?
Also die Frage ist immer des Agenda-Settings. Also das, was die Medien, bleibt jetzt mal sehr pauschal, uns als Thema anbieten. Und da zum Beispiel haben wir natürlich im Moment eine Berichterstattung, die sehr stark auf die Protestkultur abhebt, sehr stark auf bestimmte Fachbegriffe abhebt. Die größeren Zusammenhänge, ich glaube, das ist für viele Menschen eine wichtige Herausforderung, zu sehen, wo geht's hin, welche Optionen haben wir in verschiedenen Kontexten, welche Chancen haben wir uns und vielleicht auch ein bisschen ja, das rosa Licht am Ende des Tunnels.
Sagt Professorin Kaya Timm, Medienwissenschaftlerin der Universität Bonn, heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk. Vielen Dank.
Danke Ihnen.